1. Thessalonicher Kapitel 4. Jennifer hat diese letzte Woche hier über Facebook so ein Video zugeschickt bekommen, das fand ich recht witzig, von einem Kabarettisten, einem Christlichen, der so über Glauben und dann auch über Atheismus gesprochen hat. Und er hat so ein bisschen diese Tatsache aufs Korn genommen, dass manche Atheisten, also Menschen, die nicht an Gott glauben wollen, Anstoß daran nehmen, dass wir an Gott glauben oder Anstoß daran nehmen an irgendeinen Gottesbezug in der Verfassung oder dass von mir aus Kreuze in der Schule hängen, Anstoß nehmen an Gott. Und er hat gesagt, ist ja eigentlich verrückt, dass man sich beleidigt fühlt von jemandem, von dem man nicht glaubt, dass er existiert. Und er hat gesagt, was ist verrückter, wenn jemand an einen Gott glaubt, den er nicht sieht, oder wenn jemand beleidigt ist von einem Gott, an den er nicht glaubt. Die Wahrheit ist, es gibt ja relativ wenige Atheisten. Ich meine, jeder hat so seinen Gott, seinen Götzen, das, was den höchsten Wert hat in seinem Leben, was Mittelpunkt seines Lebens ist, warum sein Leben sich dreht, warum du dein Leben aufbaust, das ist dein Gott und das ist dein Götze. Wenn es nicht der Schöpfer ist, dann ist es halt irgendwas anderes. Vielleicht du selbst oder deine Familie oder deine Karriere oder dein Haus oder dein Geld. Alle möglichen Dinge. Aber all diese Dinge haben die Eigenschaft, dass sie tot sind. Dass sie kein Leben in sich selbst haben. Alle irdischen Menschen werden irgendwann mal sterben. Die Todesrate ist 100%. Dein Haus wird irgendwann zerfallen. Dein Geld wird entwertet. Inflation. Und irgendwann wird es auch kaputt. Wird ja ständig irgendwo Neues gedruckt, weil es kaputt geht. Alles Irdische hat kein Leben in sich. Und alles Tote kann deswegen auch dir kein Leben geben. Und es kann dir auch nicht Gesellschaft leisten. Und es kann dir auch keinen Trost geben in schweren Zeiten. Es kann dir keine Hoffnung geben. Wenn du materialistisch denkst, dann stirbst du irgendwann und dann ist alles vorbei und alles egal. Und du hast eigentlich keine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und ich finde, eins der schwierigsten Dinge, die es gibt, ist eine Beerdigung zu halten von einem ungläubigen Menschen. Da gibt es eigentlich keine Hoffnung. Ich meine, was sagt man? Er ist in der Hölle oder... Schwierig ein bisschen. Was sagst du ungläubigen Trauernden? Ich meine, was sagst du? Okay, der ist jetzt am Verfaulen, das war alles, es ist alles vorbei. Tut mir aufrichtig leid. Dein Verlust gibt wenig Trost. Ich sage euch, was ich sage. Ich kann auch einem Ungläubigen sagen, hey, du bist nicht allein, ob du es glaubst oder nicht. Es gibt einen Gott, der dich lieb hat und der bei dir ist, ob du es glaubst oder nicht. Und öffne ihm dein Herz, vertraue ihm, lauf in seine Arme. Das ist, was man sagt. Aber ohne Gott gibt es nicht wirklich eine Hoffnung. Und was für ein Unterschied es ist, wenn ein Jünger Jesu nach Hause geht, im Kontrast dazu. Wir gehen nämlich wirklich nach Hause. Und wenn wir nach Hause gehen, dann ist die Sehnsucht unseres Herzens erfüllt. Das, wozu wir geschaffen sind, wonach wir uns eigentlich wirklich sehnen. Gehen wir in die Herrlichkeit, in absolutes Heil, in absolute Freude, in perfekte Gemeinschaft mit ihm, und wir wissen, es wird Belohnungen geben für das, was wir getan haben für Jesus. Es wird nicht alles sinnlos sein. Und auch wenn Gläubige einen Angehörigen verlieren im Glauben, dann ist auch da Trost. Dann können wir uns bewusst sein, ja, es ist nicht für immer, es ist nur für eine kurze Zeit, wir werden uns alle wiedersehen und dann werden wir feiern. Und ich darf wissen, Jesus ist bei mir und er kann mich und er kann dich trösten mit dem Trost, den wirklich nur er schenken kann. Also wir haben einen Trost, wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Perspektive. Und darum geht es auch hier im 1. Thessalonicher Brief. möchte zuerst aus dem 1. Petrusbrief vorlesen, im Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. Da schreibt uns der Apostel Petrus: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, eins, das nicht vergeht, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Und die Auferstehung Jesu ist die Grundlage dafür. Der Tod ist ja für uns Menschen entweder der Punkt, an dem wir alles verlieren, oder der Punkt, an dem wir alles gewinnen. Je nachdem, was wir geglaubt haben. Und auch wie ich sterbe, hängt sehr davon ab, wie ich gelebt habe und wofür ich gelebt habe und vor allem auch, wohin ich gehe. Und Menschen sterben unterschiedlich. Ungläubige sterben anders als Christen. Buddha hat zum Beispiel gesagt, ich habe es nicht geschafft. Seinem Tod. Lenin hat gesagt, als er gestorben ist, ich habe einen großen Fehler begangen. Mich verfolgt das Gefühl, in einem Ozean voller Blut von unzähligen Opfern verloren zu sein. David Hume, der britische Atheist, schrie bei seinem Tod in Verzweiflung, ich bin in Flammen. Voltaire, der große Spötter über Gott und Wegbereiter der französischen Revolution, der schrie die ganze Nacht vor seinem Tod nach einem Priester und seine Krankenschwester hat gesagt, um kein Geld Europas will ich nochmals einen Ungläubigen sterben sehen. Im Gegensatz dazu, denkt an den ersten Märtyrer der Kirchengeschichte, Stephanus, der erste, der umgebracht wurde für seinen Glauben. Er hat gesagt, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Und er war voll Friede, während dieser wütende Mob ihn gesteinigt hat. Und er betete für seine Verfolger, hat noch gebetet, rechne ihnen diese Schuld nicht zu. Und dann hat er gebetet, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und ist im Frieden mit einem strahlenden Angesicht nach Hause gegangen, lesen wir in der Apostelgeschichte. Martin Luther, seine letzten Worte waren, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, du treuer Gott. John Bradford, das war ein evangelischer Pastor im 16. Jahrhundert in England, der wurde unschuldig hingerichtet, verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Und seine letzten Worte zu dem jungen Mann, der mit ihm verbrannt werden sollte, waren, sei guten Mutes, mein Bruder, wir werden heute Abend ein frohes Mahl mit dem Herrn feiern. Und so ist er gestorben. D.L. Moody, der große Evangelist, hat in seiner Todesstunde gesagt, die Erde vergeht, der Himmel öffnet sich vor mir. Und sein Sohn, der dabei war, der ihn begleitet hat, der hat gedacht, er träumt. Aber Moody hat gesagt, nein, das ist kein Traum, es ist wunderbar. Wenn das der Tod ist, ist er schön. Es gibt kein Tal hier, Gott ruft mich und ich muss gehen. Und die Daisy Love, die 8-jährige Tochter eines Calvary Chapel Pastors, die im Alter von 8 Jahren an Krebs gestorben ist. Ihre letzten Worte waren, wow, das ist herrlich. Und dann ist sie nach Hause gegangen. Es ist ein Riesenunterschied, ob jemand als Christ stirbt, als Jünger Jesu im Glauben oder ohne ihn. Welche Hoffnung hast du ohne Jesus? Welche Hoffnung hast du als Materialist? Mein Tod bedeutet für dich wirklich alles zu verlieren. Und deine Erwartung ist bestenfalls nichts. Das große Nix. Und wir wissen, dass Gottes Wort ist, ist eigentlich schlimmer als das, weil es kommt Gericht. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Und dann gibt es Strafe, Konsequenz für die Sünden. Entweder Jesus hat sie für uns getragen oder wir müssen sie selbst tragen. Welche Hoffnung hast du als irgendein Esoteriker oder irgendein Anhänger irgendeiner anderen Religion? Ich meine, was sind Bestenfalls die Erwartung ist das Nirvana, das ist dann auch wieder das große Nix. Finde ich persönlich nicht allzu attraktiv. Ich meine, Nix ist eigentlich Nix. Was unser Leben reich macht und schön macht, sind eigentlich Beziehungen und Schönheit, Leben. Was kann eine Religion ohne Jesus dir anbieten? Nix. Im besten Fall Ungewissheit. Du kannst ja nicht sicher sein, was kommt oder ob du gut genug bist, zu Gott zu kommen. Keine Religion dieser Welt kann dir Sicherheit geben für dein Leben über diese Welt, über das Irdische hinaus. Ich würde auch sagen, kein Religionsgründer ist glaubwürdig. Warum? Die sind nämlich alle tot. Es gibt nur einen, der ist glaubwürdig und das ist Jesus. Warum? Er lebt. Er ist selber aus den Toten auferstanden. Deswegen dürfen auch wir sicher sein, dass wir auferstehen werden. Und er ist auferstanden, ist ein Faktum. Hunderte haben ihn gesehen. Und deshalb können auch wir leben. Ja, Petrus hat gesagt, wir haben eine lebendige Hoffnung, eine sichere Erwartung, die Ewigkeit in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit mit ihm zu verbringen. Lass uns lesen, was uns der Apostel Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 4, Abvers 13. Er schreibt, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Also wir sind nicht betrübt wie diejenigen, die keine Hoffnung haben, die Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir sind nicht betrübt. Und er sagt hier, die Entschlafenen durch Jesus sind nicht tot, die schlafen mal ein bisschen. Der Leib schläft. Zumindest physische Tod ist die Trennung zwischen dem Leib und dem Geist oder der Seele. Und wenn Christ stirbt, dann geht sein Geist, seine Seele, dein Ich, sage ich mal, geht direkt zu Gott, in seine Herrlichkeit, in den Himmel. Paulus hat es so gesagt, er hat gesagt, ausheimisch zu sein vom Leib bedeutet einheimisch zu sein beim Herrn. Das ist unsere Erwartung. Philipperbrief 1, Vers 23 hat Paulus geschrieben, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Also wenn ich sterbe im Glauben an Jesus, darf ich die sichere Erwartung haben, dass ich sofort bei ihm in seiner Herrlichkeit im Himmel bin. Ich schließe die Augen hier und ich mache es in seiner Gegenwart wieder auf. Das ist das Nächste, was wir sehen werden. Aber der Leib entschläft, der wird in das Grab gelegt, der verwest. Aber wir Christen dürfen auch die Hoffnung haben, dass auch unser Leib auferstehen wird und verwandelt werden wird, wenn Jesus wiederkommt. Davon spricht der Paulus hier. Jesus hat uns das verheißen, dass wenn er wiederkommen wird. Er hat gesagt, wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich auch wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also Jesus will, dass wir bei ihm sind. Er will die Ewigkeit mit seinen Kindern verbringen. Das ist unser Gott. Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11. Da lesen wir über Jesu Himmelfahrt und da wird gesagt, er wurde vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Also Jesus ging von dieser räumlich und zeitlich begrenzten Welt, dieser materiellen Welt zurück in die geistliche Dimension, in die unbegrenzte Dimension. Und dann lesen wir weiter, und als sie, die Jünger, gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, er wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und in Lukas 24 in der Parallelstelle lesen wir, es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Das ist die Osterfreude. Mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Wir haben einen lebendigen Retter. Er ist es wert, angebetet und gepriesen zu werden. Und wir können uns freuen an unserer Errettung. Wir sind in Jesus errettete Menschen heute. Jetzt haben wir ewiges Leben in ihm. Ewiges Leben beginnt schon hier und jetzt. Wir haben eine Hoffnung in ihm. Paulus hatte die Thessalonicher das gelehrt, dass Jesus wiederkommen wird, wie er es gesagt hat, und dass er uns mitnehmen wird in seine Herrlichkeit. Aber dann wisst ihr, es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis Jesus wiederkommt, und einige von den Thessalonichern waren auch verstorben in der Zwischenzeit, und ihre Hinterbliebenen, die haben sich so ein bisschen Sorgen gemacht, dass die Verstorbenen irgendwie benachteiligt sein werden, wenn Jesus wiederkommt, gegenüber denen, die noch am Leben sind, wenn er kommt. Und Paulus schreibt hier im Vers 15 und sagt hier, nein, eigentlich das Gegenteil. Vers 15, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also Jesus wird uns persönlich abholen. Er, der Oberbefehlshaber über alle Himmelsheere, wird den Befehl geben. Er wird sagen, okay, auf geht's, lasst uns die Kinder holen. Das ist meine freie Übersetzung, ich weiß nicht, wie er es genau sagen wird. Ist uns halt überliefert. Und der Erzengel, der oberste aller Engel, der wird sagen, Achtung, Marsch, los geht's. Die Trompete wird erschallen. Und wir werden kommen, oder sie werden kommen, Jesus mit ihnen, um uns abzuholen, die wir Jesus gehören. Und der Herr wird alle seine Kinder, die er durch seinen Tod am Kreuz gerettet hat und erkauft hat, für immer zu sich holen in seine Herrlichkeit. Und dann wird unsere Erlösung vollkommen sein und vollendet sein. Was für ein Tag das sein wird. Ha? Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also die Leiber der Verstorbenen, der in Christus Verstorbenen, werden auferweckt werden und verwandelt werden und mit ihren Seelen vereinigt werden. Oder manche Ausleger glauben, dass wir einen geistlichen Leib haben werden und dass dann bei der Auferstehung des Leibes der Leib mit diesem geistigen Leib vereinigt wird. Wie auch immer. Auf jeden Fall, wir werden mit Geist und Seele auferstanden sein in der Ewigkeit. Und dann im Vers 17, danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, zur Ankunft Jesu zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Also die, die noch am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt, die werden in einem Augenblick verwandelt werden und werden einen Auferstehungsleib erhalten, ohne zu sterben. Also ziemlich cool, finde ich. Das wäre meine erste Wahl. Gar nicht erst zu sterben, sondern gleich zack, verwandelt zu werden und verherrlicht zu werden. Wer weiß, könnte sein, dass Jesus kommt und wir gar nicht sterben müssen. 1. Korinther 15, Verse 51 bis 53, wer mitlesen will. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Den Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit ansehen. Also es wird recht schnell gehen. In einem Augenblick, wir werden verwandelt sein. Und ich fände es echt cool, wenn ich dabei wäre. Aber so oder so wird unser Leib verwandelt werden und wir werden bei ihm sein. Das Wort für verwandelt ist das Wort Metamorphose. Denkt an einen Schmetterling. Oder erstmal an irgendeine Raupe, an so eine hässliche kleine Raupe, die am Boden rumkriecht, im Dreck rumkriecht. Das sind wir gerade. Und dann irgendwann kriecht diese Raupe an einen Baum und verpuppt sich in einen Kokon. Und da wird diese Raupe zersetzt und neu aufgebaut, also ein Wunder. Wunder von Gottes Schöpfung. Wenn ihr diesen Kokon aufschneidet, würdet ihr einfach irgendwie so eine dicke Brühe sehen, die da drin ist. Aber am Ende von diesem Prozess, Verwandlungsprozess, ist es ganz neu. Also diese Raupe, die wird neu aufgebaut und zwar nicht nur irgendwie äußerlich, die bekommt sozusagen eine ganz neue Natur. Die ist zwar noch dasselbe Wesen wie vorher, aber doch ist es gleichzeitig ein ganz neues Wesen mit ganz neuen Eigenschaften, mit ganz neuen Fähigkeiten, mit ganz neuem Aussehen. Ich meine, wie viel herrlicher ist ein Schmetterling als so eine unscheinbare Raupe? Sie kann fliegen. Ganz neue Dimension. Da ist was ganz Radikales, was ganz Wunderbares passiert. Und diese Metamorphose oder so eine Metamorphose wird mit uns passieren. Was Herrliches, was Wunderbares. Unser jetziger irdischer Leib ist im Vergleich zum neuen so, weiß nicht, Vergleich von einer hässlichen Blumenzwiebel zu einer schönen Blume. Paulus spricht davon im 1. Korinther 15. Das Leib, der gepflanzt wird, ist unscheinbar. Das, was auferweckt wird, ist herrlich, wie eine unscheinbare Raupe im Vergleich zu einem wunderschönen Schmetterling. Es wird so eine Metamorphose stattfinden. Wir werden Jesus ähnlich sein. Denkt an Jesus an dem Berg der Verklärung. Da lesen wir, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. In der Offenbarung werden wir auch den verherrlichten Jesus sehen. Gar nicht beschreibbar mit Worten, so herrlich. Es fehlen uns eigentlich die Vokabeln. Kann man mit irdischen Worten gar nicht beschreiben. Und so wird es auch mit uns sein. Wir werden ihm ähnlich sein. Im ersten Johannesbrief schreibt Johannes, wir wissen noch nicht genau, wie wir sein werden, aber wir werden bei ihm sein und wir werden ihm gleich sein. So wird es mit unseren Leibern sein. 1. Korinther 15, die Verse 42 und 4, bis 44. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft, es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Also, Kontrast hier. Wir haben jetzt einen natürlichen Leib. Der ist ziemlich schwach. Wir werden müde. Wir brechen uns irgendwelche Beine oder sonst was, ist zerbrechlich. Wenn wir uns anstrengen, dann sind wir außer Atem. Wir werden krank, uns wachsen Pickel. Wir werden verletzt, wir werden alt, wir kriegen Falten. Das ist unser natürlicher Leib, er ist schwach, er ist vergänglich, er ist verweslich, sagt der Paulus, er ist unehrenhaft. Unser irdischer Leib. Im Vergleich unser neuer Leib, der ist unverweslich, der ist herrlich, der ist stark. Also ziemlich cool. Wir werden umsteigen von einem Trabi in einen Ferrari. Bildlich gesprochen. Paulus sagt, wir werden umziehen von einem Zelt in eine Villa. So ähnlich wird es sein. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln, unser geistlicher Leib. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Also es wird unvergleichbar sein, unvergleichbar besser und schöner und mehr, als wir jetzt haben. Und das Beste sehen wir hier im Vers 17. Wir werden entrückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und dann sagt er, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das ist das Beste an dem ganzen Deal. Neuer Leib ist super toll, aber das Beste ist, wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Wir werden entrückt werden, wir werden weggenommen werden von dieser gefallenen Welt in eine perfekte Umwelt, in einen neuen Himmel, in eine neue Erde, in eine ganz neue geistliche Dimension. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein, in einem verherrlichten Zustand. Und da werden wir ungetrübte Gemeinschaft mit ihm haben, mit unserem Herrn, unserem Retter, unserem Bräutigam, unserem Freund, wunderbarsten, liebevollsten Person im ganzen Universum. In der Offenbarung lesen wir das auch. Und er, Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Johannes 17, Vers 3, da sagt Jesus, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und wir werden ihn perfekt erkennen. Wir werden ihn perfekt kennen. 1. Korinther 13, 12, jetzt sehen wir wie in einem Spiegel, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Also diese Beziehung mit Gott, die hier so stückweise, so unvollkommen begonnen hat, die wird eines Tages vollendet sein und zur vollen Reife gebracht sein. Und das ist, wofür wir geschaffen wurden eigentlich. Und danach sehen sich unser Herz. Das ist, was wir ganz am Anfang sehen im Paradies, die Menschen, die zusammen mit Gott spazieren gingen, im Garten, die Gemeinschaft hatten, in einer perfekten Umwelt. Das ist, wozu wir geschaffen wurden. Und so wird es wieder sein. Es wird hergestellt sein und noch viel besser. Mit einem Auferstehungsleib. Und was ist die Anwendung von dem Ganzen? Lass uns Vers 18 lesen. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ermuntert einander. Es gibt keinen Grund für uns Christen trübselig zu sein, egal was. Wir haben erstens auch keinen Grund für uns Christen, für unsere verstorbenen Geschwister oder Lieben, die in Jesus verstorben sind, zu trauern. Wir sind traurig, weil wir sie vermissen und das ist völlig okay. Aber wir sind nicht traurig für sie. Hey, sie sind dort, wo wir sein wollen. Sie sind in der Herrlichkeit. Wo es keine Sünde, kein Leid, keine Krankheit, kein gebrochenes Herz mehr gibt, keine Beziehungsprobleme, keine Sorgen, keine Tränen mehr. Sie sind vereinigt mit dem wunderbaren Gott. Also sie sind dort, wo wir sein wollen. Sie haben die Erfüllung ihrer tiefsten Sehnsüchte und ihrer tiefsten Wünsche erlangt. Sie haben ihre Bestimmung gefunden. Ja, wir vermissen sie, aber wir sind nicht traurig für sie. Wir können uns freuen für sie. Und wir dürfen wissen, dass wir sie wiedersehen werden. Denn wir haben diese Verse gelesen. Eines Tages werden wir verwandelt werden und versetzt werden in die Gegenwart Gottes. Und keiner wird irgendwie benachteiligt sein, keiner wird irgendwas versäumt haben. Wir werden alle seine Herrlichkeit teilen. Also wir trauern, wir sind nicht betrübt für die, die in Jesus von uns gegangen sind. Zweitens, wir haben auch für uns selbst eine wahre, wunderbare Hoffnung auf ein wahres Leben nach dem physischen Tod. Ich meine, wer will schon hier in dieser gefallenen Welt, in diesem alternden Leib für ewig leben? Weiß nicht, das ist nicht sonderlich attraktiv, in Sündhaftigkeit, in Unvollkommenheit ewig zu leben. Nee, Paulus sagt, es ist weit besser, bei Jesus zu sein in seiner Herrlichkeit. Für uns Christen, das Beste kommt noch. Und das hilft uns durchzuhalten. Egal, was du gerade durchmachst, egal was, das Beste, das Allerbeste kommt noch in deinem Leben. Und darauf können wir uns freuen. Drittens, ewiges Leben beginnt schon hier und jetzt. Und wir dürfen jetzt schon hier einen Vorgeschmack haben davon. Und ein Stück weit diese Lebensqualität eines Lebens in Gemeinschaft mit Gott erfahren. Und wir haben einen echten Sinn und einen echten Zweck für unser Leben hier. Und wir dürfen wissen, es wird nicht einmal alles egal sein und alles irgendwie vergessen sein. Jesus hat gesagt in Markus 9, Vers 41, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Also, wenn du irgendjemandem im Namen Jesu ein Glas Wasser gibst, Jesus sagt, du wirst deinen Lohn nicht verlieren. Es wird in der Ewigkeit nicht egal sein, wie wir gelebt haben. Es wird ewig einen Unterschied machen und es wird nichts verloren gehen, was wir Gutes getan haben im Namen Jesu. Und vierter Punkt, letzter Punkt, du darfst auch wissen, du bist nie allein. Jesus hat gesagt in Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und das ist was, was nur ein Auferstandener sagen kann. Das kann kein Toter sagen. Jesus ist bei dir, jeden Tag deines Lebens. Hey, das alles klingt viel zu gut, um wahr zu sein. Woher kann ich sicher sein? Woher kann ich wissen, dass diese Verheißungen Jesus stimmen? Naja, da ist ein leeres Grab in Jerusalem. Und da ist ein auferstandener Jesus, der Hunderten erschienen ist und den wir heute noch lebendig erleben können. Das ist unsere Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil er auferstanden ist. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und Herr, darüber freuen wir uns und dafür sind wir so dankbar. Und ich möchte einfach beten, dass wir diese Perspektive bewahren dürfen. Eine ewige Perspektive, schon hier und jetzt. Und schenk uns Anteil an dieser Osterfreude, dass wir wie diese Jünger mit Freude nach Hause gehen und dich loben. Und dich preisen, denn wir haben allen Grund dazu. Danke, dass du uns gerettet hast. Danke, dass du lebst. Danke, dass du uns so eine herrliche Hoffnung und Zukunft bereitet hast. In Jesu Namen. Amen.